Ja, guten Morgen. Schön hier zu sein. Freue mich mittlerweile auch wieder zu predigen. Jetzt, das immer so stresst mich immer unwahrscheinlich, weil mir es immer erst sehr spät klar wird, über was ich rede soll. Oder irgendwie lege ich mich. Das ist immer Samstags mittags und dann wird irgendwann die Zeit zu knapp. Und dann sagt die Silke, das hätte ich schon sagen können, das hätte ich schon sagen können. Insofern, ja, ich hoffe, dass das heute Morgen auch wieder passt. Mich gefreut, dass das die Losung war heute Morgen. Es soll um den Epheserbrief gehen. Ich habe irgendwo gehört, dass es, wenn man Bibel liest, auch cool ist, mal einen ganzen Monat immer sich mit einem Buch oder so zu beschäftigen. Das fand ich gut und dann irgendwie kam ich zum Epheserbrief. Der liest ja schnell, der ist relativ kurz, der hat 6 Kapitel, kann man, wenn es flott geht, in 20 Minuten durchlesen. Und ja, und ich will nicht durch den ganzen Brief gehen, sondern durch das erste Kapitel. Also der Epheserbrief ist in der ganz, früher waren sich einige Ausleger nicht sicher, ob der wirklich nur an die Epheser war und ob der nicht vielmehr an die ganze Gemeinde dort im kleinen asiatischen Raum war. Aber es geht in dem Brief eigentlich vor allem auch um geistliche Kampfführung, um okkulte Mächte und Praktiken. Und der Vers zum Beispiel, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte und Gewalten der Finsternis. Ja? Der stammt aus dem Epheser. Epheser 6 steht der ziemlich zum Schluss. Und die Waffenrüstung Gottes ist auch im Epheser. Ja? Und in Ephesus haben viele Leute gewohnt, die sich damals auch sehr im Okkult, also Ephesus war offen für jedwede Art des geistlichen Inputs, egal wie okkult das war. Die haben alles ausprobiert. Insofern glaube ich dann aber doch, dass das ganz gut dorthin gepasst hat. Ja, da steht unwahrscheinlich viel drin. Und vielleicht lesen wir am Anfang mal das erste Kapitel. Lese ich euch vor und wenn es gut geht, könnt ihr sogar mitlesen. Also, Epheser 1. Paulus, Apostel Jesu Christi, nach Gottes Plan und Willen, an die, die in Ephesus leben und zu Gottes heiligen Volk gehören. Euch allen, die ihr aufgrund des Glaubens mit Jesus Christus verbunden seid. Ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Gepriesen sei der Herr, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, und gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes, untadeliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan und so hat er es beschlossen. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst und durch ihn sind unsere Verfehlungen vergeben. Und daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Er hat sie uns in ihrer ganzen Fülle erfahren lassen und in seiner Gnade hat er uns auch alle nötige Weisheit und Einsicht geschenkt. Er hat uns seinen Plan wissen lassen, der bis dahin ein Geheimnis gewesen war und den er, so hat er sich vorgenommen und so hat er beschlossen, durch Christus verwirklichen wollte, sobald die Zeit dafür gekommen war. Unter ihm, Christus, dem Oberhaupt des ganzen Universums, soll alles vereint werden, das was im Himmel und das was auf der Erde ist. Und außerdem hat Gott uns seinem Plan entsprechend durch Christus zu seinen Erben gemacht. Er, der alles nach seinem Willen und in Übereinstimmung mit seinem Plan ausführt, hat uns von Anfang an dazu bestimmt. mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Wir alle, die wir unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben. Auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Und damit hat er euch ein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass ihr jetzt sein Eigentum seid. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht, der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbürgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind, und auch das soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Hinzu kommt, dass ich gehört habe, wie beständig euer Glaube an den Herrn Jesus Christus ist und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligen Volk gehören. Wegen all dem kann ich nicht anders, als Gott immer wieder für euch zu danken. Jedes Mal, wenn ich bete, denke ich auch an euch. Und ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, und was für ein reiches und wunderbares Erbe für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner Seite gab. Und damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der künftigen. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Kraftvolle Verse. Das geht auch noch weiter, also, aber ich will jetzt nicht alles vorlesen, sondern wir fangen mal mit dem ersten an. Ja, Vers 4, da heißt es, denn in Christus hat er uns schon vor Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Der Vers belegt eigentlich, dass es nach unserer Bekehrung, also wenn wir Jesus angenommen haben, kein weiter so geben darf. Wir sind zu einem geheiligten und untadeligen und von Liebe erfülltem Leben berufen. Das ist unser Auftrag. Das ist Gottes Heilsplan eigentlich. Ja? Er erlöst uns und beruft uns, unser Leben zu ändern. Und das findet in der Gemeinde statt. Ne? Insofern ist das auch ein Brief an die Gemeinde. Was ihr kennt vielleicht in Matthäus 13, glaube ich, steht das Gleichnis vom Acker und von dem Unkraut im Weizen. Ne? Kennt ihr das? Also da ist also ein Landwirt, ja, oder ein Herr, der lässt Weizen säen. Und nachts kommt der Feind und sieht Unkraut zwischen den Weizen. Und dann geht das alles so auf, wächst so nebeneinander her. Und irgendwann merken die Knechte, dass da auch Unkraut dabei ist. Und die fragen, Herr, sollen wir das alles ausreißen, das Unkraut? Dass der Weizen wieder Weizen ist. Und da sagt der Herr, nein, es könnte ja sein, dass er den Weizen mit ausreißt. Deswegen, weil der ist schwer zu erkennen in der Zeit, ja. Man könnte das verwechseln. Unkraut und Weizen sieht sich ziemlich ähnlich. Wir warten, bis es Frucht bringt. Und wenn wir dann an der Frucht erkennen, was Weizen und was Unkraut ist, dann wird getrennt. Und es gibt Ausleger, die sagen, dass der Acker eigentlich nicht die Welt ist, ja? Sondern dass es sich um die Gemeinde handelt. Dafür spricht eigentlich, weil in der Welt, also Moslems und Christen, die kann man schon unterscheiden, ja? Auch im frühen Stadium. Aber in der Gemeinde, wenn der Acker für die Gemeinde steht, da lässt sich nicht auf Anhieb erkennen, was Unkraut und was Weizen ist. Das heißt, wer ein erfülltes, vom Heiligen Geist erfülltes Leben lebt und wer nicht. Also ihr könnt nicht beurteilen, ob ich das ernst meine oder nicht. Ja? Ob ich etwas vormache oder ob das echt ist. Das kann eigentlich nur Jesus beurteilen. Ja? Und deswegen ist es, glaube ich, dass das Gleichnis an die Gemeinde geht. Und dass wir herausgefordert sind, Früchte zu bringen. Ja? Weil sonst werden wir irgendwann nicht abgeerntet, sondern entfernt. Ja? Weil Gottes Heilsplan mit jedem Menschen ist von, also wir waren alle geistlich tot irgendwann mal. Und wir kommen vom geistlichen Tod über die Sündenvergebung durch Jesus zur vollkommenen Heiligkeit und Sündlosigkeit. Das ist unsere Evolution in Jesus in der Gemeinde. Wir kennen Jesus nicht, wir bekehren uns, wir sind unsere Sünden los, weil Jesus die nimmt. Und wir verändern unseren Lebensstil dahin, dass Gott geehrt wird. Und das sagt der Vers. Ja? Denn in Christus hat er uns schon vor Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes, untadeliges, sündloses, vollkommenes Leben führen. In der Gegenwart Gottes und erfüllt von seiner Liebe. Dass wir sind berufen zur Veränderung. Und das macht Unkraut vom Weizen aus. Ja? Wenn wir Unkraut sind, dann bekehren wir uns und verändern uns nicht. Und wenn wir Weizen sind, bringen wir irgendwann Frucht. Richtig. An den Früchten werdet ihr sie erkennen. Steht da irgendwo. Ja, Vers 5 steht, ich gehe so einzelne Verse durch, ich gehe nicht alles durch, sondern so die Verse, wo mir irgendwie wichtig wurden. Vers 5 steht, von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan und so hat er es beschlossen. Also Gott erwählt uns, seine Söhne und Töchter zu sein. Also werden auch Töchter erwähnt. Oder? Paulus spricht an die Epheser ja zu ehemaligen Heiden. Die waren ja nicht, haben ja nicht zum Volk Israel gehört, sondern sie waren Heiden und die Heiden haben die zu der Zeit noch als, oder das Alte Testament spricht bei den Heiden oft von Hunden. Ne? Also die waren nicht so arg viel wert. Das war so die Verstoßene und die außerhalb des Volkes Gottes, über das sich das Gottesvolk gern auch erhoben hat. Ja? Im Alten Testament zu Recht vielleicht, aber es scheint ein göttliches Prinzip zu sein, dass das kleine Unscheinbare oder dass Gott das kleine, nichts geltende und Unscheinbare groß macht. Also die Heiden, die keiner auf dem Schirm hat, aus denen erwählt Gott auch seine Gemeinde. Oder sogar noch vor dem Volk Israel, weil die ihn abgelehnt haben. Er besitzt nicht nur die Macht, sondern auch den Willen, die geistlich Toten in eine lebendige Beziehung mit ihm zu führen. Und in Vers 10 steht, Gott beschloss, wenn die Zeit dafür gekommen ist, alles im Himmel und auf der Erde der Vollmacht von Jesus Christus zu unterstellen. also in der Endzeit. Die hat schon angefangen, die Endzeit, mit dem, dass Jesus ans Kreuz ging. Und Gott beschloss, dass wenn die Zeit dafür gekommen ist, alles im Himmel und auf der Erde der Vollmacht von Jesus, seinem Sohn, zu unterstelle. Mein Adam und seine Nachkommen, die haben es zugelassen, dass Gott die Herrschaft genommen wurde. Adam und seine Nachkommen haben es zugelassen, dass Gottes Haushalt zersplittert wurde und durcheinander gebracht wurde. Also alles, was nach Adam kommt. Und Jesus kam als der zweite Adam, um Gottes Herrschaft wieder aufzurichten. Um wieder eine neue Einheit des Himmels und der Erde zu schaffen. Ich meine, wem ist bewusst, dass Adam, als er von der verbotenen Frucht aß, nicht nur Gott nicht gehorchte, sondern er gehorchte dem Feind. Hier nochmal, war er nicht nur ungehorsam, sondern er hat dem Feind gehorcht. Also ihr kennt die Geschichte, Gott schafft das erschuf das Paradies, da standen dann alle möglichen Bäume drin, Gott hat gesagt, von denen dürft ihr essen, und hier ist einer, davon dürft ihr nicht essen. Das waren die Regeln, ne? Das war ihr Auftrag. Und dann kam der Feind und hat sie dazu gebracht, dass sie von dem, dass sie sich nicht nur Gott ungehorsam wurden, sondern ihm gehorsam wurden. Und als sie das taten, da haben sie ihren Herrn gewechselt eigentlich. Sie haben nicht nur von einem Apfel gegessen, sondern sie haben ihren Herrn gewechselt. Weil Gott Adam Autorität gab, hat Adam diese Autorität an den Feind weitergegeben. In dem Augenblick, wo er Satan zu seinem Herrn gemacht hat. Und einer der Gründe, warum Gott Mensch werden musste, war, weil Menschen Satan auch die Autorität über die Erde gegeben haben. Deswegen musste Gott Mensch werden. Der Mensch hat, also es war nicht Gott, ja, der Satan autorisiert hat, sondern es war der Mensch, der Satan autorisiert hat. Von Gott hat Satan keine Macht gekriegt. Und deswegen kam der Gottessohn auf die Erde und wurde Menschensohn, dass wir wieder Gottessöhne werden können. Das war notwendig, es ging nicht anders. Jesus musste Mensch werden und musste das als Mensch wieder in Ordnung bringen. Und er musste als Mensch die Autorität wieder zurücknehmen. Damit wir wieder zu den Gottessöhnen werden, zu denen wir eigentlich berufen sind. Und Vers 14 kommt der Heilige Geist. Der Heilige Geist, steht da, ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht, der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbirgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Und auch das soll zum Ruhm seiner Macht und Heiligkeit beitragen. Das heißt, wir haben ja schon in letzter Zeit schon öfter mal über den Heiligen Geist gepredigt oder gelehrt. Und hier steht, dass wir durch Jesus automatisch versiegelt werden mit dem Heiligen Geist. Das heißt, wenn wir Jesus annehmen, kommt automatisch der Heilige Geist in unser Leben. Wir müssen nicht extra Geist getauft werden, sondern der Heilige Geist kommt mit unserer Bekehrung. Und der Heilige Geist ist eine Anzahlung auf das Erbe, das Gott für uns hat. Der Heilige Geist ist ein Vorgeschmack auf das, was mal irgendwann kommt. Wenn wir irgendwann im Himmel sind, da brauchen wir den Heiligen Geist eigentlich nicht mehr. Ja? Der versiegelt uns jetzt, dass wir es schaffen, bis in den Himmel. Und dann sehen wir die ganze Herrlichkeit Gottes. Und durch den Heiligen Geist schaffen wir es dann auch, dass wir nicht Unkraut bleiben, sondern dass wir Weizen werden. die Veränderung in uns, die kann nur der Heilige Geist schaffen. Und deswegen geht es gar nicht anders, dass wir, wenn wir uns bekehren, dass auch der Heilige Geist mitkommt. Sonst wäre die Bekehrung für die Katz, mehr oder weniger. Ja? Wir brauchen den Heiligen Geist, dass der sein Werk, ja, dass der sein Werk vollendet. Und der Heilige Geist, also in anderen Übersetzungen steht, dass er ein Pfand ist zu unserer Erlösung. Das heißt, ein Pfand, das irgendwann wieder eingetauscht wird gegen die Herrlichkeit Gottes. Ja? Oder das so lange bleibt, bis wir bei Gott sind eigentlich. Ja? Und nur mit dem Heiligen Geist schaffen wir es auch durchzuhalten, bis Jesus wiederkommt. Ja. Und wie geht das? Also in Galater 5, Vers 16 steht, lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen und dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Wenn der Geist Gottes unser Verhalten und unser Sein bestimmt, dann werden wir verändert zu einem neuen Mensch. Und dann kommt das durch, was Gott für uns hat. Das ist schon mitgeblätscht. Die elektrische Dinge hat er. Da. Ja, ich merke es. Und dann heißt es in Vers 18, 19, 20 weiter, eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, also euch berief. Und was für ein reiches und wunderbares Erbe für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Denn es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Das heißt, die... Das ist so, wenn so ein Ohr so piepst, dann kann ich mal... Das lenkt mich so ab. Es ist dieselbe Kraft, die in uns wirksam ist, mit der Jesus von den Toten auferweckt wurde. Es gibt nur eine Kraft. Und das ist die Schöpfungskraft und die Auferstehungskraft Gottes. Und die Kraft ist durch den Heiligen Geist uns gegeben worden. Das ist unser Erbe. Also ein Erbe ist etwas, ist ein Vermächtnis. Ja? Da, wenn dir was vererbt wurde, da gibt es kein Zurück mehr. Du bist dann, hast die Autorität darüber. Wir haben in Konke das Haus geerbt und deswegen konnten wir es verkaufen und es wird jetzt abgerissen. Nur weil wir die Autorität über die Gertrud ihr Haus gekriegt haben. Ja? Ein Erbe ist etwas Unwiderrufliches. Nur, dass unser Erblasser noch lebt. Ja? In dem Fall. Also der muss ja nicht zwingend gestorben. Und ein Erbe ist auch ein geistlicher Nachlass. Erbe ist etwas, über das wir frei verfügen können. Und in dem Fall ist es dieselbe Kraft, die Auferstehungskraft, mit der Jesus von den Toten aus dem Grab wieder lebendig wurde. Und Vers 21 heißt dann, damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch der zukünftigen. Ich habe vorhin schon gesagt, dass Ephesus-Umgebung war damals eine Brutstätte von okkulten Künsten und Machenschaften. Also da hat sich so ziemlich alles getummelt, was irgendwie sich nach dem Übernatürlichen ausgestreckt hat. Und haben so versucht, die geistliche Welt auf ihre Art zu beeinflussen und waren sehr okkult belastet. Und Paulus macht hier in dem Vers deutlich, dass Jesus mit seiner Auferstehung über alle geistlichen Mächte oder geistlichen Mächte erhöht wurde und hat somit seiner Gemeinde Autorität gegeben über alles, was niedriger ist als er. Das ist eigentlich alles. Ja. Das heißt, der Teufel hat noch ein bisschen Kraft, aber keine Autorität mehr. Die Autorität ist ihm ganz genommen. Vorausgesetzt, wir sind bekehrt. Also es gilt nur für uns. Ja. Es gilt nur für die Gemeinde. Alle anderen nicht. Und in Kapitel 2, Vers 1 und 2, das möchte ich auch noch lesen, das habe ich jetzt hier nicht auf dem Zettel, da steht: Auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot aufgrund eurer Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht, jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Also ihr wart tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten, und ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und wart dem gefolgt, der über die Mächte, oder andere Übersetzungen heißen, der über die Luft herrscht, und der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde. Jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Das heißt, das sind alle, das ist Satan, alle Teufel und alle dämonischen Mächte. Ich habe neulich eine Predigt gehört von in der Bethel-Gemeinde von Chris Wolten, der hieß Krieg der Welten. Und da hat er erzählt, dass der Chris Wolten hat man in einer Stadt gewohnt oder im Dorf oder was mit 900 Einwohnern. Und Gott hat zu ihm gesagt: Ich gebe dir diese Stadt. Gut, hat er sich gefreut. Und dann verging die Zeit und 10 Jahre später hat Gott zu ihm gesagt: Ich möchte jetzt, dass du in die Stadt gibst, die ich dir gegeben habe damals, und dass du dort anfängst zu beten. Dass du jeden Sonntagabend dorthin fährst, in die Stadt einmal abläufst und für jedes Haus betest. Das hat er dann gemacht. Über ein Jahr lang ist er jeden Sonntagabend dorthin gefahren und hat gebetet. Manchmal hat er ein bisschen Begleitung gehabt und dann hat er die gemerkt irgendwann, dass das langweilig ist, einfach nur beten, dass noch nichts passiert. Und hat dann eigentlich mehr oder weniger, war er meistens alleine. Und dann hat er irgendwann einmal abends eine Gruppe von 25 Leuten, die wollten da unbedingt mit. Dann hat die vorgewarnt, hat gesagt, wird eigentlich langweilig. Aber nein, sie wollten mit. Und dann haben sie die Stadt abgelaufen und haben für jedes Haus gebetet. Und dann haben sie sich nach 20 Minuten wieder an dem Parkplatz da getroffen. Und das war irgendwo, war da neben dran so ein Acker mit ein bisschen Wildnis und Unkraut. Und da haben sie dann den Abschluss gemacht, also wäre stockdunkel gewesen. Und haben sich dann die Hände gefasst und haben gebetet. Und wie sie angefangen haben zu beten, hätte es dort geschrien in dem Acker. So irgendwie, ja. Dann haben sie aufgehört, war die Stimme ruhig, haben sie weiter gebetet, haben sie wieder geschrien, haben sie wieder aufgehört, war es wieder ruhig. Und dann wollten sie abhauen. Und dann hat der Chris Wolten gesagt, nein, jetzt wird hier weiter gebetet. Hier ist ein geistlicher Kampf. Also das war eine sehr belastete Stadt. Also da war sehr hohe Jugendkriminalität. Da war, eigentlich hat da nichts gestimmt. Da haben keine normalen Leute gewohnt. Nur mehr oder weniger asoziale, drogenabhängige, Prostituierte und so weiter. Und dann haben sie gebetet und die Stimme haben, während sie gebetet hat, die ganze Zeit geschrien. Und nach 5 Minuten wäre die Stimme immer leiser geworden. Und wäre irgendwann ruhig gewesen. Und am nächsten Tag ist er von irgendeinem Bezirkshäuptling angerufen worden, ob er nicht, sie wollten da Rehabilitation für die Eltern von kriminalisierten Jugendlichen mache und ob er in der Zeit die Jugendlichen nehmen könnte. Und so ist da ein Dienst entstanden über 5 Jahre, wo ganz viel okkulte Sache gebrochen wurden. Und er sagt, das wäre nicht passiert, wenn nicht erst dieser starke Mann gebunden worden wäre, der dort zwischen Himmel und Erde regiert hat. Und Paulus erklärt nicht direkt, aber eigentlich hat Paulus ein Verständnis von 3 Himmeln, die es gibt. Ja? Also er sagt ja in 2. Korinther steht, dass er entrückt war in den 3. Himmel und dort die Herrlichkeit Gottes gesehen hat. Dort Laute gehört, die er noch nie gehört hat, dass er Farbe gesehen hat, die er noch nie gesehen hat und dass er in Gottes Gegenwart war und in dem Himmel war, in den wir irgendwann mal kommen. Ja? Der 3. Himmel ist dort, wo die Herrlichkeit Gottes ist. Ja? Das ist dort, wo Satan irgendwann mal rausgeflogen ist, weil er die Anbetung für sich haben wollte. Und dann gibt es diesen 1. Himmel. Das ist das, was Gott geschaffen hat. Das ist der Himmel, unter dem wir leben und unter dem wir uns bewegen und dem alles passiert, was halt gerade passiert. Wir leben hier unterm 1. Himmel. Und der 2. Himmel, der wird in der Bibel eigentlich nicht erwähnt, aber es ist dieser Bereich, von dem, oder er heißt nicht 2. Himmel, ne, sondern es ist der Bereich, wo der Fürst der Luft herrscht. Also Satan ist auch eine unsichtbare Welt und in der herrscht Satan. Und der Zugriff ist immer von oben nach unten. Ne? Der 3. Himmel hat Zugriff auf das, was drunter ist. Und der 2. Himmel hat keinen Zugriff auf Gott, aber Zugriff auf uns. Und beeinflusst durch Dämonen, durch Teufel eigentlich sehr viel, von dem wir gar nicht denken, dass wir beeinflusst werden. Wir haben zum Beispiel auch im Stall mal für unsere Eulenentzündungen gebetet, weil wir den Eindruck hatten, dass in der geistlichen Welt was gebunden ist. Ich habe vielleicht auch schon mal die Geschichte erzählt, wie wir zu Kindern gekommen sind. Da wurde auch was gebrochen in der geistlichen Welt. Kennt ihr die Geschichte? Ich erzähle sie. Das ist so schön. Silke verdreht die Augen. Wir sind jetzt 16 Jahre verheiratet, 15 Jahre verheiratet, 15,5. Und stimmt nicht? Egal. Auf jeden Fall. Okay, sehr feinlich. Und wir hatten den Wunsch nach Kindern. Und wir haben, es kamen keine. Dann hatte Silke irgendwann, hatten wir noch eine Fehlgeburt. Und dann hatte ich ein Buch gelesen von wem war das? Auf jeden Fall ging es darum, dass, ich komme jetzt den Namen nicht. Derek Prince, genau. Von Derek Prince. Dass Unfruchtbarkeit ist nicht von Gott. Gott ist fruchtbar. Und wenn wir unfruchtbar sind, dann liegt es nicht daran, dass Gott das in seiner Ordnung so festgelegt hat. Und dann haben wir einen Erich angerufen und der kam und dann haben wir gebetet und hatten den Eindruck, dass unser Haus kinderunfreundlich ist. Also es war zu der Zeit 100 Jahre alt und ich war der Einzige, der da drin geboren ist bis jetzt. Ja? Die, wo wir den Hof gekauft haben, die haben auch verkauft, weil sie eben keine Kinder hatten. Ja? Und wir haben dieses Kinderunfreundliche gebrochen. Und ich fange jetzt nicht wieder an vorzurechnen, wie alt unsere Kinder auseinander sind, aber die Marie war dann auch nicht mehr geplant eigentlich und dann mussten wir unsere Fruchtbarkeit irgendwie unterbreche, weil die einfach in seine Ordnung wiedergekommen ist. Ja? Und das ist, da ist was in der geistlichen Welt passiert. In dem Himmel zwischen Himmel und Erde. Die bin ich nicht zuständig für die Julia. Also es war auf jeden Fall nicht gewollt. Ja? Also es war nicht Gottes Plan, dass unser Haus kinderlos ist. Sondern es war eine Macht, die auf dem Haus war. Und bevor wir Jesus kannten, wurden wir von diesen Mächten kontrolliert. Und als Jesus kam, hat er diese Mächte besiegt. Und uns die Autorität darüber gegeben. Und wenn dieser zweite Himmel Einfluss hat auf unseren ersten Himmel, dann geht der Weg nur über den dritten. Wir müssen in den dritten Himmel, wir müssen dieses Erbe, das Gott uns gegeben hat, in Anspruch nehmen und müssen dem zweiten Himmel gebieten, dass er verschwindet. Und der Heilige Geist hilft uns mit unserer Bekehrung, dass Satan seine Macht nicht wieder zurückerhält. Also wir haben alle Macht, aber wir müssen aufpassen, dass wir sie nicht wieder abgeben. Und wie geht das? Wie kann man die Macht wieder abgeben? Steht auch weiter hinten in Epheser. Zum Beispiel über Zorn. Ja? In Epheser 5 steht, glaube ich, lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Das heißt, Zorn ist in Ordnung. Das ist zunächst mal eine menschliche Reaktion, aber nicht über lange Zeit. Wenn ihr ins Bett geht, gebt das wieder ab. Sonst nehmt ihr den Zorn mit und dann kriegt der Junge und kommt irgendwann zum Mordgedanke. Und wir laden über diesen Zorn die geistliche oder die dämonische Welt wieder zu uns ein. Oder Geiz und Unzucht, ist auch sowas. Ja? Ist auch ein Epheser. Schreibt er, glaube ich, in Epheser 4, meine ich. Wo Paulus die Epheser auffordert, nicht geizig zu sein. Weil Geizige und Unzüchtige sind Götzendiener. Also sie werden in einem Atemzug genannt. Ne? Also nicht unzüchtig schlimm und geizig geht so, ja? Sondern Geizige und Unzüchtige sind Götzendiener. Unmoral ist Götzendienst. Schlüpfrige Witze erzähle ist Götzendienst. Und somit laden wir den Heiligen Geist aus und diese Mächte zwischen Himmel und Erde wieder ein. Und da warnt Paulus die Epheser davor. Weil, damit möchte ich schließen, Epheser 5, Vers 12 heißt, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, und gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, und gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen steht. Ich möchte noch mit uns beten. Jesus, wir danken dir, dass wir durch dein Blut den Sieg über alle geistlichen Mächte gekriegt haben. Und ich danke dir, dass in uns deine Auferstehungskraft mächtig ist. Ich danke dir, dass dein Heiliger Geist auf uns ist. Und ich danke dir, dass du uns versiegelt hast und resistent gemacht hast gegen alle Angriffe des Bösen. Ich danke dir, dass wir mit dir Sieger sein werden, irgendwann mal. Ich danke dir, dass du das Böse besiegt hast und dass es keine Autorität mehr hat über uns. Und in Jesu Namen gebiete ich und binde jetzt alles, mit dem wir noch zu kämpfen haben. Ich binde es in Jesu Namen. Und spreche Freiheit aus über uns. Du bist Sieger, Jesus. Amen.